Ich hatte vorhin auf die Lieder geguckt und das ist ganz interessant. Das waren alles aus den 80er Jahren. Also richtig schöne Lieder und Texte, die uns auch noch bekannt sind. Und da war schon eigentlich, wenn man auf die Texte geachtet hat, eine Predigt für sich. Und Markus, danke für deine einleitenden Worte. Das war auch schon eine ganz wichtige Aufforderung für uns alle miteinander. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Oder werdet nicht müde zu beten. Die Frage ist auch, was soll das? Oder wenn Paulus auffordert, betet ohne Unterlass. Oder man könnte sagen, betet ohne aufzuhören. Also jetzt ständig beten, ständig auf den Knien sein. Um was geht es da eigentlich? Sollen wir einfach nur fromm tun? Und wir werden merken, Gebet ist viel mehr. Es ist nicht das. Jesus sagt auch, es ist nicht ein Plappern wie die Heiden, viele Worte. Wir werden merken, worum es dabei geht, auch in den folgenden Minuten. Wenn ihr eure Bibeln einfach so aufschlagt, wo geht sie meistens auf? Ja, in den Psalmen. Weil die sind eigentlich fast mittig drin. Und das finde ich wunderbar. Und wusstet ihr, dass unsere Vorväter oder die der Juden und die Juden von Anfang an ein besonderes Gebetsbuch hatten? Ja, die Psalmen. Die Psalmen, das ist das Gebetsbuch des Alten Testaments. Und da merken wir, wie Menschen ihr Herz öffnen und Gott alles sagen, was sie bewegt. Dieser Teil des Alten Testaments, meistens in der Mitte von unseren Bibeln oder am Ende, wenn wir ein Neues Testament meistens mit uns haben, in dem dann noch Psalmen und Sprüche dabei sind, das ist ein echter Schatz. Und die Psalmen sind wirklich eine Schatzkammer. Spurgeon, einer der berühmten englischen Prediger und auch im deutschsprachigen Raum gut übersetzt, die Jüngeren von uns, die nicht hier sind, außer Pia, die kennen ihn wahrscheinlich nicht. Und zwar, der hat ein ganz feines Büchlein über die Psalmen geschrieben und das heißt die Schatzkammer Davids. Und es ist wirklich empfehlenswert. Er hat zwar etwas manchmal mühevolle Ausdrücke aus dem alten Englisch und dann auch ins alte Deutsch übersetzt, aber man versteht das noch ganz gut. Aber gerade die Psalmen, die geben diesen tiefen Blick in das Herz hinein, derer, die sie geschrieben haben. Und das Interessante ist, wir sehen, sie gehören zur jüdischen Poesie. Sie sind oft auch, was so Lyrik anbelangt, schön gegliedert, manchmal nach dem jüdischen alten Alphabet geordnet, die Verse. Sie haben ganz interessante Rhythmen und Maße. Poesie hat mich sowieso nie immer so angesprochen, ist nicht so mein Zugang. Aber die Psalmen, die sind wirklich einzigartig. Man nennt sie auch noch Lieder oder Melodien des Herzens. Und interessant, die meisten sind überschrieben, ein Lied, und dann folgt manchmal Davids oder Asafs oder der Korachiter oder wer dann gerade dieses Lied des Mose. So, wir merken, wir haben ganz alte Lieder oder Formulierungen mit drin. Und manchmal kommt auch noch ein besonderer Hinweis zur Musik oder zur Begleitung. Bei vielen steht auf den Saiteninstrumenten zu begleiten oder auf der achtseitigen Lauter oder auf der Zither, je nach Übersetzung. Und das ist auch sehr interessant. Sie wurden im Gottesdienst, im Tempel, in der Synagoge gesungen, gebetet, gelesen. Bei Festen der Juden war das immer Teil dabei. Wir merken, Jesus betet aus den Psalmen. wenn er mit seinem Vater spricht oder wenn er zu den Leuten geredet hat. Er zitiert auch viel daraus. Und sie waren im täglichen Leben präsent. Da wurde beim Essen ein Psalm aufgesagt oder ein Vers oder immer wieder bei all diesen Gelegenheiten. Und sie behandeln eine weite Breite von Themen. Also da geht es um Emotionen, Gefühle, Lob, Dank und Anbetung, Klage, Trauer, Trost und bis auch hin zu diesen messianischen Aussagen, die auf den kommenden Messias an der Zeit schon hingewiesen haben. Wir schauen ja heute auf den Messias zurück, auf Jesus Christus. Wir müssen uns das vor Augen halten. Die Leute damals wussten, dass ein Retter kommen wird. Sie haben sich darauf gefreut, haben das auch zum Ausdruck gebracht. Wir dürfen dankbar sein, dass wir wissen, dass er wirklich gekommen ist und dass sich das erfüllt hat. Und so sind sie ein wichtiges Verbindungsglied, auch zu uns heute. Und sie sprechen uns an und ermutigen uns immer wieder. Ich möchte heute gemeinsam mit euch über Psalm 5 nachdenken. Ich weiß nicht, wem ist Psalm 5 bekannt? Hat nicht jemand mal auswendig gelernt? Es ist interessant. Mir geht es so, dass ich immer wieder an einigen Versen hängen bleibe. Mir die dann anstreiche, weiß, das ist wichtig. Aber mal so im Ganzen einen zu sehen und was zu sehen, was den Schreiber da bewegt, das ist auch gut, wenn man sich da hineinbegibt. Und ich möchte versuchen, dass wir das heute gemeinsam tun. Ich möchte, dass wir Psalm 5 lesen. Ihr werdet merken, ich lese nach der Hoffnung für alle. Das ist eine neuere Übertragung. Ich finde die ganz gut verständlich. Den meisten, wenn wir sie auswendig lernen, Psalmen, so ging es mir früher, nach Luther. Da sind die meisten drin. Und dann fällt es mir oft schwer, den richtigen zu finden in den neuen Übersetzungen. Was ist jetzt das, weil man einfach nicht gewöhnt ist an den Wortlaut. Aber das ist eigentlich ganz egal. Man merkt, es ist Gottes Geist, der hier einfach durchspricht. Und es tut gut, wenn du Psalmen auswendig lernst. Egal aus welcher Übersetzung, was dir am besten scheint, was gängig ist, was du dir merken kannst. Das ist schon viel wert. Und ich lese mal Psalm 5. Da heißt es, ein Lied Davids, wir haben schon das Typische, mit Flötenbegleitung zu singen. Also keine 8 Saiten, keine Instrumente, keine Zupfinstrumente, mit Flöten. Das ist auch sehr interessant und ist einzigartig für diesen Psalm. Höre doch, Herr, was ich dir sagen will. Auch wenn ich nur noch seufzend kann, höre mir zu. Du bist mein König und mein Gott. Zu dir schreie ich, dich flehe ich an. Schon früh am Morgen bringe ich dir ein Opfer und bete, weil ich weiß, du hörst mich. Gib mir doch Antwort. Zum Unrecht kannst du nicht schweigen. Die Gottlosen duldest du nicht in deiner Nähe. Wer sich dich hochmütig verspottet, den stößt du von dir. Wer deinen Willen missachtet, den kannst du nicht ausstehen. Lügner, Mörder und Heuchler bringst du um. Sie ekeln dich an. Ich aber darf zu dir kommen, denn in deiner großen Gnade hast du mich angenommen. Voller Ehrfurcht bete ich dich in deinem Heiligtum an. Zeige denen, die mich verleumden, dass du zu mir stehst. Auch ich will dir treu sein. Hilf mir, nach deinen Maßstäben zu leben. Was meine Feinde von sich geben, ist nichts als Lüge. Schlecht und verlogen, wie sie sind, können sie gar nicht anders. Sie bringen Tod und Untergang. Herr, rechne mit ihnen ab. Bringe das Unheil über sie, das sie anderen zugefügt haben. Verstoße sie. Nichts, gar nichts ist ihnen heilig. Sogar gegen dich lehnen sie sich auf. Doch alle, die dir vertrauen, werden sich freuen und dich loben. denn bei dir sind sie geborgen. Wer dich liebt, wird jubeln vor Freude. Wer dir treu bleibt, den beschenkst du mit Frieden und Glück. Den umgibst du mit deiner schützenden Liebe. Also ihr werdet jetzt bestimmt gemerkt haben, dass das ziemlich unterschiedlich ist, je nach den Übersetzungen. Und trotzdem das Gleiche. Ich habe mich entschieden, mich an diese Übersetzung zu halten und immer wieder mal auch etwas einzublenden, wie andere das sehen. Da kommen dann diese ganzen feinen Facetten heraus. Wie ich vorhin schon sagte, es ist eigentlich der einzige Psalm, bei dem steht, mit Flötenbegleitern zu singen. Flöten werden nochmal erwähnt im allerletzten Psalm. Dort werden viele Instrumente aufgezählt. Ich sage mal unter anderem Pauken, um Gott zu loben. Das ist interessant, eine Herausforderung, auch für einige von uns. Aber dieses Lob im Tempel, das war David, der diesen Psalm auch geschrieben hat und viele andere, der eine Ordnung aufgestellt hatte, wie im Gottesdienst Musik gemacht werden sollte zur Ehre des Herrn. Ist ganz interessant. Musik ist eine Kunst für sich, ob mit Instrumenten oder nur Chorgesang oder es hat schon was Besonderes. Und wir finden so viele Aufrufe, gerade in dem Psalmen. Singt dem Herrn, preist ihn, bringt zum Ausdruck das, was euch bewegt. Und ich möchte, dass wir uns in 4 Punkten uns dem Inhalt dieses Psalmes etwas nähern. An wen wendet sich David in diesem Psalm? Wenn ihr das so lest. Guckt mal rein in Vers 2, wer die Bibel hat.
Vernimm, o Herr, meine Worte, achte auf mein Seufzen.
Mhm. Wen spricht er an?
Den Herrn.
Den Herrn. Wer ist der Herr? Ist es der Herr Klockner? Ist es der Herr Maurer? Oder sonst jemand? Wen spricht er an mit Herrn?
Gott.
Ja, welchen Gott?
Gott, eigentlich Gott Vater, weil...
Hier steht nichts von Gott Vater. Was steht in euren Luther-Übersetzungen? Wie wird Herr geschrieben? Mit großen Buchstaben. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist immer, Luther hat das so, oder die Schreiber haben das so gemacht, dort steht der Name Gottes. Und ihr wisst, welches der Name Gottes ist? Jehova oder Yahweh. Wie man das dann auch aussprechen mag, diese 4 Buchstaben J-H-W-H im Hebräischen. Und das ist der Name Gottes. Eine Kollegin fragte mich, weißt du, welches der Name Gottes ist? Da sagt er sofort, ja, Yahweh. Oh, wie weißt du das? Sagt er, es aus meiner Bibel. Ist doch ganz klar. Und das ist dieser Bundesgott, der sich so Mose und seinem Volk offenbart hat, als Yahweh. Und die Elberfelder Bibel, die übersetzt das auch immer wieder mit Yahweh oder Jehova, je nachdem, wie man es geschrieben ist. Und Luther hat meistens mit Majuskeln, mit großen Buchstaben geschrieben, damit man weiß, das war's. Und die Juden haben den Namen Yahweh aus Ehrfurcht nicht ausgesprochen, und haben dort überall Adonai gelesen. Wenn Yahweh stand, haben sie Adonai gelesen. Und das war das Ersatzwort für Herr. Ist interessant, halten wir das mal einfach ein bisschen so im Kopf. Und unseren Gedanken. Wir merken, David, er wendet sich an den Herrn, an Yahweh, den Gott Israels, so wie er sich vorgestellt hat. Im 2. Buch Mose, da haben wir ja diese Geschichte, wo Gott dem Mose im Dornbusch erscheint, der brennt. Er geht hin, um zu gucken, da stimmt irgendwas nicht. Und dann sagt Gott zu ihm, zieh deine Schuhe aus, denn es ist heiliger Boden. Komm nicht näher. Und ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. das wissen wir, das ist dieser Gott, der von Anfang an da war. Der Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Der Allmächtige, der allein wahre Gott. Und er gibt ihm den Auftrag, zum Pharao zu gehen und dann, dass er sein Volk rausführen will. Und Mose sagt dann, ja, ja, aber wie? Was soll ich dem Volk sagen? Wie heißt du? Und dann in Vers 14 antwortet Gott im dritten Kapitel des zweiten Buches Mose. Und da sagt er, ich bin euer Gott, der für euch da ist. Oder ich bin der ich bin. Der Seiende, der da ist, der keinen Anfang, der kein Ende hat. Er ist dieser gewaltige Gott, der ist. Denken wir einmal, es gibt nur einen, der noch gesagt hat, ich bin. Und dann hat er aufgezählt, was er alles ist. Viel, viel später, im Neuen Testament. Jesus, genau die gleichen Worte. Ich bin, der ich bin. Oder ich bin das. Wir können diese ganzen Worte. Das Brot, der Weg, die Wahrheit und das Leben, der gute Hirte, die Türe und vieles mehr. David wusste genau, an wen er sich wendet und wen er anspricht. Und er kannte die Geschichte seiner Vorfahren, seines Volkes ganz genau. Und wenn wir weiter in dem Psalmen einfach so lesen und blättern, dann merken wir, wie gut er diesen Herrn, wie er Jahwe gekannt hat. Er spricht vom Heiligen, Gerechten, von dass er gut ist, zornig, strafend und doch barmherzig, vergebend. Das Wesen Gottes. Das tut so gut, wenn wir uns damit beschäftigen und erkennen, wie er wirklich ist. Wie ist dein Gottesbild? Weißt du, wer der lebendige Gott ist? Ist er irgendjemand, ein Gott unter vielen? Oder ist es dieser eine lebendige Gott? Von deinem Gottesbild hängt sehr viel ab, wie du Dinge siehst und wie du auch dein Leben siehst. Also David wendet sich an den Herrn. Wie wendet er sich an ihn? Was fällt euch auf? Wenn ihr einfach so den Psalm jetzt gehört habt oder vor euch habt, wie wendet er sich an ihn? Ja. Wie würdet ihr das umschreiben?
Also hier steht Vers 2, achte auf mein Seufzen. Oh. Und Vers 3, höre die Stimme meines Schreiens.
Aha. Spricht er ihn mit Sie an? Mit du. Das verrät ja schon mal was.
Vertrautheit, ja.
Ja, genau. Man merkt, er ist vertraut mit ihm. Er spricht, höre doch, Herr. Und dann noch in meiner Übersetzung, was ich dir sagen will. Das ist doch fast wie, wenn ein Kind zu seiner Mutter oder seinem Vater kommt, am Rockzipfel zieht und sagt, hör jetzt, ich habe dir etwas zu sagen. Hör doch, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und dann hör mich, auch wenn ich seufzen kann. Hör mir endlich zu. Gib mir doch deine ganze Aufmerksamkeit. Guck nicht auf dein Handy oder so. Das sagt das Kind ja nicht. Aber David ist da. Er spricht ganz direkt diesen großen Gott an. In einer sehr vertrauten Art und Weise. Er sagt, gib mir dein offenes Ohr. Und wenn ich hier den Ausdruck seufzen sehe, muss ihm etwas auf der Seele gebrannt haben oder das ihn beschwert hat oder gedrückt hat oder hat er eine ganz besondere Bitte. Hier wird auch noch dann gesagt, ich schreie zu dir oder ich flehe zu dir. Wir haben andere Psalmen, wo er sagt, aus der Tiefe, Herr, rufe ich zu dir. David muss da wirklich am Ende gewesen sein, seine Kraft, seiner Emotionen. Und hier er fleht, das ist so interessant in der englischen Bibel, da heißt es, hör mein Lamentieren. Ich denke, ihr kennt das Wort Lamentieren, wenn jemand da am Hadern ist oder irgendetwas. Er kommt zu ihm und bittet ihn und dann sagt er, ich bete zu dir. Ich bete, ich bin jetzt im Gespräch mit dir. Ich habe was ganz, ganz Dringendes. Es ist interessant, in diesem Psalm nennt David keinen direkten Grund, warum er in einer solchen verzweifelten Notlage ist, wie er es in anderen Psalmen tut. Da steht dann meist noch, als er vor Absalom floh oder als er in der Höhle war oder als seine Feinde ihn bedrängten. Hier steht gar nichts davon. Er erwähnt einmal seine Feinde etwas später. Und wann betet er zu ihm? Ist euch das aufgefallen?
In der Früh.
Früh am Morgen. Wahrscheinlich ist er auch in Verbindung mit dem frühen Opfer, das gebracht wurde. Es war immer ein Morgenopfer, ein Abendopfer. Aber ganz morgens schon. Er wendet sich direkt an Gott. Er betet, der sagt, denn allein zu dir bete ich. Und er betet mit einem zweifachen Wissen. Das haben wir hier in Vers 4 so gut gefallen. Schon früh am Morgen bringe ich dir ein Opfer dar und bete, weil ich weiß, du hörst mich. Gib mir doch Antwort. Oder andere übersetzen, ich warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Er betet in einer doppelten Gewissheit. Gott hört mein Reden, mein Gebet, mein Schreien oder Seufzen, egal wie ich das zu ihm bringe, oder meine Freude. Hier haben wir eher das andere. Und Gott gibt mir eine Antwort. Oder Gott wird mir eine Antwort geben. Oder Herr, ich erwarte sehnsüchtig, dass du mir antwortest. Und für den ersten Punkt, den habe ich so überschrieben, die Gottesbeziehung Davids zu seinem Gott. Sie ist eine Gottesbeziehung, eine innige Beziehung. Es ist eine Gebetsbeziehung. Ich nenne sie mal eine Kommunikationsbeziehung zu seinem Gott. Er hat es nicht nur für den Tempel aufbewahrt, auch nicht nur für den Gottesdienst oder für den Sonntag oder für den Bußtag, wenn ich an der Bußbank bin oder an dem Beichtstuhl. Nein, es ist eine Beziehung der Kommunikation. Sehr vertraut, sehr intim. Und es geht um Reden. Er redet, er hört, er will hören, dass Gott ihm antwortet und er erwartet etwas. Und das beschreibt genau auch das, was wir im Neuen Testament immer wieder finden. Auch Kolosser 4. Bleibt dran am Gebet. Bleibt in dieser Kommunikation mit Gott. Er ist nicht nur ein Gott für den Sonntag. Oder wenn wir in Notlagen sind. Sondern wir dürfen ständig sein. Das heißt dieses ohne Unterlass. In Gedanken, meinem Inneren, laut, leise. So, wie es mir geht. Und wir dürfen zu ihm kommen. Genauso, wie David es hier tut. Ist dir Gott so vertraut? In den folgenden Versen betet David weiter und er lenkt plötzlich den Blick etwas ab. Ein Thema, das wir in dieser an den Psalmen oft finden und auch in der Lyrik, in der Poesie im Alten Testament, wo wir oft diese Gegensätze haben. Und er zeigt uns in den folgenden Versen den heiligen Gott und die Gottlosen. Manchmal können wir damit nicht anfangen. Wenn er dann anfängt zu beten, Herr, strafe sie, Herr, und ihnen, das klingt fast wie Verwünschungen oder sonst irgendetwas. Was sollen wir damit anfangen? Ich lese mal die Verse 5, 6, 7. Zum Unrecht kannst du nicht schweigen. Die Gottlosen duldest du nicht in deiner Nähe. Wer dich hochmütig verspottet, den stößt du von dir. Wer deinen Willen missachtet, den kannst du nicht ausstehen. Lügner, Mörder und Heuchler bringst du um. Sie ekeln dich an. Vers 10 und 11. Was meine Feinde von sich geben, ist nichts als Lüge. Schlecht und verlogen, wie sie sind, können sie gar nicht anders. Sie bringen Tod und Untergang. Herr, rechne mit ihnen ab. Bringe das Unheil über sie, das sie anderen zugefügt haben. Verstoße sie. Gar nichts, nichts ist ihnen heilig. Sogar gegen dich lehnen sie sich auf. Ich habe auch gefragt, Was soll das Ganze? Da klingt jetzt endlich mal schön, wie er mit Gott spricht, seine Beziehung. Jetzt plötzlich sieht er diese Gottlosen. Es ist herausfordernd. Und wir merken, wie er diese Gottlosen beschreibt. Wir haben das noch auch im Psalm 1. Da haben wir auch diesen Kontrast. Glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Also wieder dieses Verneinende des gottlosen Wesens. Die gegen den Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die spotten. Und wir merken auch hier, Unrecht, hochmütig sein, spotten, Gottes Willen missachten, Lügner, Mörder, Untergang. Sagen wir mal, keine Gottesfurcht. Gott hat keinen Platz. Wir merken diese Auflehnung gegen Gott. Und besonders ist dieses, der Schluss von Vers 11, in der Übersetzung heißt es, sogar gegen dich lehnen sie sich auf. Diese Rebellion, und das ist interessant. Da beschreibt David, und er trifft den Punkt, Rebellion gegen den lebendigen Gott, der da ist. Wir haben das am Anfang der Bibel, beim Menschen. Und vorhin war es der Böse, der gegen Gott rebelliert hat. Und diesen Virus der Sünde in jedes Menschenherz hineingelegt hat oder gekommen ist. Und das war diese Ursünde. Und interessant ist, gottlos, wir wollen mit Gott nichts zu tun haben. Es ist interessant, wenn man das sieht. Und seine Feinde sind Menschen, die ein gottloses Wesen zeigen, ein Leben ohne Gottesbeziehung leben. Das meint er hier mit Gottlosen. Und was tut David damit? Manchmal habe ich auch immer den Eindruck gehabt, oh, er ärgert sich darüber, das ärgert ihn. Nein, er distanziert sich von ihnen und er überlässt ganz bewusst das Urteil und die Rache Gott. Es kommt manchmal vor, wie wenn er sich jetzt rächen würde oder er jetzt bittet, Herr, mach das. Nein, er sagt, Herr, rechne mit ihnen ab. Herr, die Rache ist dein. Das haben wir auch in den Schriften des Alten Testamentes. Wenn es um die Gottlosen geht, Gott ist derjenige, der da bestrafen wird und der gerecht urteilt. Und er weiß aber ganz genau, dass der heilige Gott dieses gottlose Wesen nicht dulden kann. Vers 5. Die Gottlosen duldest du nicht in deiner Nähe. Also Gegenwart Gottes und Gottlosigkeit vertragen sich nicht. Und das ist interessant, dass Gott auch heilig ist. Das macht diesen totalen Unterschied. Dieser heilige Gott, sag mal, dieser heilige Herr, Yahweh, absolut heilig, der Mose erschienen ist. Zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliger Boden. Und wir, die gottlos sind, vom Wesen her, auch wenn wir all das nicht tun, auch niemanden umbringen oder sonst irgendetwas und dafür, nein, wir sind einfach Sünder. Wir mangeln dieser Position, dass wir uns Gott nähern können. Oder wir sind es einfach so. Und wie geht es dir mit dieser Gottlosigkeit in unserer Welt und Umgebung? Wir werden tagtäglich damit konfrontiert. Man hat den Eindruck, es wird immer mehr. Oder es wird immer mehr sichtbar. Wo wir doch noch wussten, was recht und gut ist. Und das wird jetzt genau umgekehrt. Das, was recht und gut ist, wird böse genannt oder hingestellt. Ich muss sagen, ich habe Mühe damit. Oft Ärger, Unverständnis, Wut, auch Vergeltungsgefühle, wenn ich Ungerechtigkeiten sehe, müssen wir einfach nicht weiter darüber sprechen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir nicht ignorant werden. So, ach, das ist ja sowieso so. Oder arrogant. Ja, wir sind ja besser. Ich bin ja nicht so wie der. Oder nicht so schlecht. Und trotzdem, ohne Gott, sind wir ohne Gott in der Welt. Und gottlos. Ohne diese Gottesbeziehung. Und es gibt einige Wahrheiten aus dem Wort Gottes, die uns helfen können, mit dieser schwierigen Situation umzugehen. Es ist interessant, der heilige Gott distanziert sich von gottlosem Wesen, von der Sünde, diese Zielverfehlung gegen ihn, der Rebellion gegen ihn, egal wie sie aussehen mag. Und er toleriert das einfach nicht in seiner Gegenwart. Das geht nicht. Aber er wendet sich dem Sünder zu. Das ist den Menschen, die von diesem Virus betroffen werden. Und das ist gute Nachricht. Und das ist Evangelium. Frohe Botschaft, die wir einfach immer wieder weitersagen müssen. Und er wendet sich dem Sünder zu. Wir haben im Alten Testament einige Stellen, die das gut zum Ausdruck bringen. Ich möchte eine davon nehmen aus dem Propheten Hesekiel. Da ist Kapitel 33. Er gehört auch zu den großen Propheten nach Jesaja, Jeremia. Und da heißt es in Vers 11, vorher ist eine interessante Frage, wie können wir denn weiterleben? Wie können wir leben? Und dann spricht der Herr, doch ich, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, ich habe keine Freude daran, dass der Gottlose sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um und verlasst die alten Wege. Das ist eine fundamentale Wahrheit. Dieser heilige Gott, der sich von Sünde distanziert, liebt den Gottlosen, den Menschen, dich und mich. Und er ruft uns auf, ich möchte nicht, dass die Gottlosen, dass wir sterben, weil das der Lohn der Sünde ist, die Folge der Sünde. Nein, er möchte, dass wir leben. Und er zeigt auch, wie. Kehrt um, wendet euch zu mir. Und wenn wir sehen, das war die Botschaft auch von Jesus. Kehrt um, denkt um. Das Reich der Himmel, Gottes Herrschaft ist nahe gekommen. Das ist die Botschaft, die sie immer alle verkündigt haben. Auch die heute noch gepredigt wird. Kommt zu mir, dem lebendigen Gott. Interessant, dass da schon Gott das offenbart hat. Und Paulus, der spricht auch sehr klar drüber in dem Brief an die Römer, an diese römischen Christen, die er direkt noch nicht gekannt hat, als er den Brief geschrieben hat. Und da spricht er auch vom Zorn Gottes. Römer 2, Vers 8. Gottes unversöhnlicher Zorn aber wird die treffen, die aus Selbstsucht Gottes Wahrheit leugnen, sich ihr widersetzen und dafür dem Unrecht gehorchen. Denn vor Gott sind alle Menschen gleich. Wer also Gottes Willen nicht beachtet und gegen seine Gebote handelt, wird sein Leben auf ewig verlieren. Wir sehen den Zorn Gottes. Er ist absolute Realität. Aber Paulus geht ja dann weiter in seiner Argumentation. Und wenn man das so liest, kann man sich einfach nur freuen. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 22. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Gnade. Er nimmt uns an, weil Jesus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben und daran zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Es ist interessant, er ist heilig, gerecht und gnädig. Und das ist, man nennt das so dieses große Paradox in der Theologie. Auf der einen Seite der strafende, heilige Gott und auf der anderen Seite der gnädige und gütige Gott. Und das hat ein David gewusst. Deshalb konnte er das auch so zum Ausdruck bringen. David, in seiner Zeit, etwa 1000 vor Christus, wo er regiert hat und König war, hat diese großen Wahrheiten vor Augen gehabt. Er wusste, welches Fundament seine Gottesbeziehung hat. Und damit sind wir bei Punkt 3 in diesem Psalm. Es ist dieses Fundament der Gottesbeziehung. Und David arbeitet das ganz schön heraus, indem er das auch in den Versen zeigt. Ist euch aufgefallen, wir haben am Anfang und in einem der Verse einen ganz wichtigen Teil im Psalm 5 übersprungen. Oder ist euch das nicht aufgefallen? Er will sagen, er bittet, er betet, er hört. Und in Vers 3 kommt das zum Ausdruck. Es ist dieser Ausspruch, du bist mein König und mein Gott. Das kommt an der Luther-Übersetzung am Ende irgendwie vom Vers irgendwie vor. Mein König und mein Gott. Eine ganz interessante Aussage. Und hier sagt er, du, dieser Ich bin, der ich bin, dieser Yahweh, er ist sein König und sein Gott. Wir merken wieder dieses ganz persönliche, du und mein, wie im Psalm 23. Mein König, mein Herrscher, Herr des Lebens, du stehst höher als ich, du bist die absolute Autorität. Denken wir, David, wahrscheinlich war er schon König. Und er war der Oberste, dein Israel. Und er sagt aber, nein, du stehst über mir. Und er ist auch derjenige, der auf den König hinweist. Mein Herr hat gesagt zu meinem Herrn, ich lege dir alles zu deinen Füßen hin. Und da ist das schon ein messianischer Hinweis auf den Kommenden. Und wir wissen, dass Jesus die menschliche Abstammungslinie von David kommt. Auch da merken wir wieder Erfüllung. An wen erinnern euch diese Worte? Du bist mein König und mein Gott. Oder mein König und mein Gott. Wer hat sowas Ähnliches noch ausgesprochen?
Thomas.
Der Thomas, genau. Im Neuen Testament. Er ist ganz interessant.
Mein Herr, mein Gott.
Ja, er sagt, mein Herr und mein Gott. Wann hat er das gesagt?
Als er endlich da die Nägelmale berühren durfte. Aha. Er durfte sie sogar berühren, weil er nicht geglaubt hat.
Ja, von was hat er nicht geglaubt?
Dass Jesus
auferstanden ist. Aha, dass er auferstanden ist, genau. Der Auferstandene steht vor ihm. Wir haben bis jetzt immer nur von dem Gekreuzigten. Auch Paulus spricht vom Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Dieser auferstandene Herr, jetzt denk mal nach, der auch sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin, die gleiche Formulierung hat. Dieser lebendige Gott, er ist ein lebendiger Gott. Er steht vor Thomas. Und Thomas, er sagt das, mein Herr. Er sagt, du bist über mir. Du bist alles für mich. In dem Augenblick erkennt er das. Und dann sagt er, auch mein Gott. Interessant, diese Erkenntnis. Da ist der Gott. Es ist nicht ein Gott. Er ist mein Gott. Diese ganz persönliche Beziehung. Und es ist interessant, es ist nur Johannes, der diese Begebenheit beschreibt. Jesus, der Auferstandene, kommt und sagt, Friede mit euch, seinen Jüngern, die sind alle erschrocken. Und dann Thomas, ja, er hatte Zweifel. Wir wissen nicht genau, was ihn so verzweifelt gemacht hat. Aber dann wusste er, das ist er. Jesus, mit dem wir 3 Jahre unterwegs waren, er ist wirklich der Messias. Er ist der Erlöser. Er ist er. Und nun ist er für ihn persönlich da. Mein Herr und mein Gott. David sagte, mein König, mein Gott. Er konnte prophetisch nach vorne schauen und diesen versprochenen Erlöser sehen, der einst kommen würde. Und wir warten auch noch darauf, dass er wiederkommt als König, als der Lebendige, der dann über allem stehen wird. Wir schauen zurück auf den gekreuzigten und auferstandenen Messias Jesus Christus, der bezeugt und gepredigt wurde von seinen Jüngern. Denkt daran, das, was wir in den Evangelien und der Apostelgeschichte haben, das sind keine Märchen. Das sind Augenzeugenberichte. Ich denke, das ist ganz wichtig. Wir dürfen das so nehmen und auch für uns in Anspruch nehmen. Paulus bringt das wieder auf den Punkt. Ich zitiere nochmal Römerbrief, Kapitel 10. Da spricht er auch davon in Vers 9 und 10. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, das war das Bekenntnis der ersten Christen. Wenn die das gesagt haben, Jesus is Lord, nicht Englisch wahrscheinlich, da haben sie gesagt, Christus Kyrios, das war der Herr. Und da geht es jetzt um Herrschaft, da ist jetzt nicht der Name Gottes gemeint. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Gott ist ein und derselbe Herr, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird von ihm gerettet. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Jemand hat das so zusammengefasst. In mir selbst bin ich sündiger, als ich es je von mir gedacht habe. Aber in Jesus Christus, durch Jesus Christus, bin ich geliebter, als ich es je zu hoffen gewagt hätte. Und das kann uns heutzutage froh machen, wie damals auch David. Er wusste, er ist geborgen bei diesem Gott der Väter. Kannst du das auch von dir sagen mit Thomas und mit Paulus? Mein Herr und mein Gott. In Vers 8 betet David dann weiter und zeigt uns zwei Säulen, die zweite Säule seiner Gottesbeziehung. Das eine war, du bist mein König und mein Gott. Und in Vers 8 sagt er, ich aber darf zu dir kommen, denn in deiner großen Gnade hast du mich angenommen. Voller Ehrfurcht bete ich dich an in deinem Heiligtum. Durch deine große darf ich zu dir kommen. Und zu dir heißt in deine Gegenwart. David weiß, dass er zu diesem heiligen Gott kommen kann und darf. David weiß, dass dieses Vorrecht nicht sein Verdienst ist, sondern Gottes Geschenk. Und das ist Gnade. Diese Zuwendung Gottes, die wir nicht verdient haben, seine Güte, seine Gunst, seine Liebe, die er uns entgegenbringt. Und David, wenn wir seine Geschichte wissen, er hat diese Gnade besonders erfahren. Viele sagen, wie David so eine bedeutende Persönlichkeit, der so gesündigt hat, Ehebruch, Mord, bewusst, es ist vergeben. Er hat es bekannt und Gott hat ihn lieb und rettet. Und das ist Gnade. Auch Paulus schreibt das den Ephesern, denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht durch Werke, damit niemand sich rühmen kann. Ich habe etwas getan. Und David kannte beides, den strafenden Gott und den gnädigen Gott. Er wusste aber auch, wie wichtig es für ihn war, in seiner Gegenwart zu leben und mit ihm zu kommunizieren. Und deshalb hatte er diese wunderbare Gottesbeziehung und dieses Fundament, auf dem er stehen konnte. Und dann zeigt er einfach noch einige Folgen, die sich aus dieser Gottesbeziehung ergeben, auf in seinem Psalm. Und wir sehen im letzten Teil dieses Verses, Vers 8, voller Ehrfurcht bete ich dich an. Aus diesen zwei Dingen. Er weiß, dass er angenommen ist, dass er Gnade erfahren hat. Und er weiß, dass Gott sein König und sein Gott ist, entsteht plötzlich Anbetung. Und wir haben vorhin auch gebetet. Wir haben Gott um allerlei Dinge gebeten. Aber hier ist nochmal eine kleine andere Nuance. Dankbarkeit sagt Gott immer, wie schön seine Gaben sind. Und wir danken ihm für das, was er uns gibt, oder wir beten ihn auch dafür. Anbetung sagt, wie schön Gott ist. Beides gehört zusammen. Beides ist Gebet. Und ich wünsche uns sehr, dass wir es lernen, auch immer wieder in diese Anbetung hineinzukommen. Gott direkt zu sagen, ganz vertraut, Herr, ich lobe und preise dich. Wie wir das dann ausdrücken, das ist dann ganz egal. So wie Gott uns dann auch führt. Ich denke, das ist so wichtig. Und gerade aus dieser Beziehung heraus darf Anbetung entstehen. Voller Ehrfurcht. Nicht Furcht, nicht Angst, sondern Ehrfurcht. Staunen über das, was Gott getan hat und wie er ist. Und dann betet er weiter um Führung, um Leitung und sagt, ich will dir treu sein. Hilf mir, nach deinen Maßstäben zu leben. Oder leite mich auf ebener Bahn. Oder wie man das sonst noch übersetzen könnte. Ich will dir treu sein. Er fasst diesen Entschluss und bittet das. Und dann sagt er, meiner Feinde zum Trotz oder um meiner Feinde willen. Dass sie erkennen, das ist. In den Versen 12, 13 am Schluss haben wir weitere Folgen dieser innigen Gottesbeziehung. Freude, Lob Gottes, Jubeln vor Freude, Geborgenheit, keine Angst in schweren Lebenssituationen, Schutz, Frieden und Glück nennt er das, Gottes Fürsorge und immer wieder diese Entscheidung, nach seinen Maßstäben zu leben. Und abschließend möchte ich nochmal den Blick auf Vers 8 lenken. Ich aber darf zu dir kommen, denn in deiner großen Gnade hast du mich angenommen. Von Gott angenommen zu sein, dieses zu wissen und von seiner Gegenwart, von seiner Präsenz, von seiner Nähe umgeben zu sein. Kennst du das? Das wünsche ich uns von Herzen, dass wir das kennenlernen und wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu ihm, er ist da, er umgibt mich. Und dann können wir mit David weiterbeten, so wie das in Psalm 27 dann heißt, dort singt er förmlich auch, der Herr ist mein Licht und ist mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir noch grauen? Bei ihm bin ich geborgen, wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? Und dann, wenn sich Krieger hebet, wenn Heere gegen mich kommen, er bietet mir Schutz. Er geht förmlich auf in diesem Lob und Dank und in der Gewissheit, dass Gott ihm nahe ist. Und auch hier in Vers 8 heißt es, denn ich erinnere mich, dass du gesagt hast, suchet meine Nähe. Das will ich jetzt tun und zu dir beten. Und ich wünsche uns, dass wir in dieser Gebetsbeziehung und Kommunikationsbeziehung mit diesem lebendigen Gott, mit Yahweh, der ich bin, bleiben. Mit unserem Herrn Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin die vielen Dinge. Er nimmt uns mit hinein. Welch ein Vorrecht, wenn wir das bewusst so sagen dürfen. Amen.